Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Bernhard Kempf. Hallo. Der Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr ist überlastet. Dazu kommt ein hoher Krankenstand. Letztes Wochenende, da mussten Besatzungen von Löschfahrzeugen und die Freiwillige Feuerwehr aushelfen. Hilfsorganisationen sollen jetzt mit 5 Rettungswagen die Feuerwehr unterstützen. So jedenfalls hat das die Innensenatoren angekündigt. Spranger appellierte gleichzeitig, den Feuerwehrnotruf wirklich nur dann zu wählen, wenn es auch dringend nötig ist. RBB-Landespolitikreporter Christoph Reinhardt.
Der erste Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes soll schon am Freitag den Dienst aufnehmen. Bis Ende des Jahres würden die Hilfsorganisationen insgesamt 5 zusätzliche Rettungswagen und das erforderliche Personal zur Verfügung stellen, sagte die Innensenatorin. Und die Feuerwehr prüft noch einmal, ob sich die Dienstpläne optimieren lassen, ob ausgebildete Notfallsanitäter aus der Verwaltung zeitweise wieder in den Rettungsdienst geschickt werden können und wie sich Einsatzzeiten verkürzen lassen, wenn die digitale Vernetzung zwischen den Rettungswagen und den Krankenhäusern verbessert wird. Alles sinnvolle Maßnahmen, sagt der Feuerwehrexperte der FDP-Fraktion Björn Jotzo.
Das kann jetzt natürlich eine Maßnahme sein, die über den Sommer erstmal Verbesserungen bringt. Letztlich bleibt das bei 500.000 Einsätzen ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Schon seit Jahren steigen die Einsatzzahlen unaufhaltsam an. Und obwohl der Senat in den letzten 4 Jahren fast 800 neue Stellen geschaffen hat, kommt die Feuerwehr nicht nach. Der liberale Jotzo fordert eine Änderung des Rettungsdienstgesetzes, damit schon die Leitstelle echte Notfälle besser von Bagatellalarmen trennen kann. Das fordern auch die Gewerkschaften. Benjamin Jendrow von der GdP.
Wenn wir die Möglichkeit hätten, dass die Kollegen in der Leitstelle wirklich mehr nachfragen können, wie doll blutet es wirklich, können sie vielleicht sich alleine bewegen, und dann ist bei einem eingewachsenen Zehennagel vielleicht auch okay, wenn der RTW eben nicht nach 10 Minuten kommt, sondern erst nach 40 Minuten.
Für den grünen Innenpolitiker Vassili Franco kommt es aber auch darauf an, den Bürgerinnen und Bürgern eine Alternative zum Notruf an die Hand zu geben.
Wie schaffen wir es, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst so aufzustellen, dass dieser auch effektiv Notfälle übernehmen kann, beziehungsweise Fälle, wo jetzt nicht unbedingt der zeitliche Druck entsteht.
Innensenatorin Spranger kündigte eine gemeinsame Kampagne der Feuerwehr und der Kassenärztlichen Vereinigung an. Sie solle deutlich machen, bei welchen akuten Beschwerden der ärztliche Bereitschaftsdienst Hilfe leistet. Spranger appellierte an alle Menschen in der Stadt, gewissenhaft mit der Notrufnummer 112 umzugehen. Sie sei im Wesentlichen den Fällen mit einer unmittelbaren Lebensgefahr vorbehalten.
Wieder wurde in Berlin ein Geldtransporter überfallen, diesmal im Ortsteil Wilmersdorf und wieder vor einer Bankfiliale. RBB-Reporterin Miriam Keuter hat die Einzelheiten.
Es ist kurz nach 11, als in der Uhlandstraße direkt vor einer Postbankfiliale Schüsse fallen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Straße voller Menschen. In den Cafés sitzen Berliner und genießen die Sonne. Vor der Filiale steht ein Geldtransporter. 3 Schüsse, berichten aufgebrachte Zeugen später. Jessie, die in der Uhlandstraße wohnt, war gerade an einem Pizzaladen, als das Chaos ausbrach.
Na, ich stand direkt bei Domino und habe dann nur gesehen, wie der Audi A6 ein Kombi angehalten hat und aus dem Fenster geschossen hat. Die haben aus dem Auto rausgeschossen, damit sie nicht verfolgt werden. Und das habe ich nur gesehen. Ich habe den Überfall direkt nicht gesehen, sondern ich habe dann nur noch die Verletzten geholfen und das Reizgatz ausgewischt, Wunden abgedrückt und die Frau versorgt und beruhigt. Was man machen kann in der kurzen Zeit, wenn man schockiert ist.
4 Menschen wurden verletzt, darunter ein 49 Jahre alter Geldbote und seine 39-jährige Kollegin, außerdem 2 57 Jahre alte Bankangestellte. 3 Verletzte kommen ins Krankenhaus. Sie werden wegen Verletzung durch Reizgas behandelt, das die Täter versprüht hatten, bevor sie mit ihrer Beute flüchten konnten. Offenbar kannten sie den Zeitpunkt der Geldübergabe durch das Transportunternehmen. Alles ging sehr schnell. Bilder auf Twitter zeigen, wie ein Maskierter mit Geldkassetten aus der Filiale kommt und 2 andere an einem schwarzen Audi warten. Polizeisprecher Martin Dahms.
Momentan können wir sagen, dass es mindestens 2 Tatverdächtige, möglicherweise sogar einen 3. oder einen 4. Tatverdächtigen gegeben haben könnte. Diese Tatverdächtigen sind mit einem Fluchtwagen in Richtung Mecklenburgische Straße entkommen und konnten bei diesem Raubüberfall tatsächlich auch Beute machen.
Die Berliner Polizei hat jetzt ein Hinweisportal eingerichtet, wo Zeugen Bilder und Videos hochladen können.
Soweit der Bericht von RBB-Reporterin Miriam Keuter. Vitali Klitschko, Kiews Bürgermeister, neulich im Videochat mit Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey. Allerdings, die Sache hat einen Haken, denn der Mann am anderen Ende, der war gar nicht Klitschko, sondern ein digitaler Doppelgänger, eine Art Avatar. Ein Fake also. Giffey brach das Gespräch ab, nachdem ihr die Fragen ihres Gegenüber irgendwie merkwürdig vorkam. Fragwürdig sind die, die diesen Fake jetzt für sich reklamieren und sich beim ARD-Politikmagazin Kontraste gemeldet haben. Details von rbb24 Inforadio-Reporter Detlef Leschmann.
Das Duo Wovan und Lexus will sich als Kiews Oberbürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben und per Videoschalte unter anderem mit Berlins regierender Bürgermeisterin Giffey gesprochen haben. Alexei Lexus Doljarow sagte Kontraste, er wolle nicht verraten, wie der Fake gemacht worden sei, aber es sei leicht gewesen. Außerdem war er nicht bereit, Belege für seine Selbstbezichtigung vorzulegen. Die Berliner Senatskanzlei wollte sich dazu auf Kontraste-Anfrage nicht äußern. Auffällig häufig richten sich die Aktionen der Komiker gegen Kritiker der russischen Politik. Stoljarow bestritt gegenüber Kontraste aber, ein politisches Motiv zu haben. Auch arbeitet das Duo nicht im Auftrag russischer Geheimdienste. Kürzlich wurden die beiden in Moskau bei einer Preisverleihung geehrt. Die Auszeichnung überreichte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums.
Soweit der Bericht von Detlef Löschmann und damit nach Brandenburg. Rund 290.000 Schülerinnen und Schüler gibt es dort und es werden in vielen Regionen immer mehr. Deshalb gründen sich auch immer mehr private Schulen, oft auch mit besonderen pädagogischen Konzepten. Auch in Beelitz-Heilstätten sollte im August so eine neue Schule öffnen. Noch dazu wird es jetzt wohl nicht kommen. Und warum? Das weiß unsere Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Eigentlich schien alles klar zu sein für Miriam Kraftschick. Ihr Sohn besucht ab August die erste Klasse auf dem Loris-Campus in Beelitz-Heilstätten und ihre Tochter die Kita gleich nebenan. Doch dann teilte ihr der Träger der neuen Schule vor wenigen Tagen mit, aus der Einschulung wird wohl nichts.
Puh, das war auf jeden Fall erstmal ein Schock, weil wir uns ja als kleine Familie hier total darauf eingerichtet haben. Wir haben die Lehrer kennengelernt, wir hatten Auswahlgespräche, wir hatten jetzt schon Vorschulnachmittage. Genau, und jetzt auf einmal ist das weg und wir wissen gar nicht irgendwie, auf welche Schule wir jetzt gehen, wir wissen gar nicht mit wem. Also mein Sohn weiß noch nichts davon, weil ich gar nicht weiß, wie ich ihm das kommunizieren soll. Ich muss mich da noch sortieren.
43 anderen Erstklässlern und ihren Eltern geht es ähnlich. Sie alle suchen jetzt einen Plan B und hoffen, dass das Brandenburger Bildungsministerium den Ablehnungsbescheid für die neue Schule doch noch zurücknimmt.
Dass da jetzt so kurzfristig so eine Absage kommt, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Also wäre die vor 4 Monaten, vor 3 Monaten gekommen oder sowas, dann hätte ich gesagt, ja okay, gut, da ist jetzt wirklich was schief gelaufen. Aber ja, im Nachgang würde ich natürlich sagen, das würde ich wahrscheinlich nicht nochmal so machen.
Doch warum die kurzfristige Absage? Das Bildungsministerium selbst will sich derzeit nicht weiter dazu äußern. Laut Bescheid seien eher kleinere Auflagen nicht erfüllt worden. Bauliche, pädagogische und auch finanzielle, sagt Gerald Siegert, der Geschäftsführer des Trägers Kinderwelt.
Da geht es darum, dass die Finanzierung nicht gesichert sei und dass die Elternbeitragsordnung auch nach Ansicht des Ministeriums da das nicht garantiert, dass alle Kinder, egal ob sie jetzt Förderkinder sind oder von der sozialen Herkunft oder überhaupt an der Herkunft an dieser Schule teilnehmen können.
Doch das sei so nicht richtig, so Siegert, denn man habe sowohl Kinder aus Familien mit wenig Geld als auch Kinder mit Förderbedarf aufgenommen. Nach einem Gespräch mit dem Ministerium im vergangenen November habe man an den Kritikpunkten gearbeitet, aber dann bis zum ablehnenden Bescheid vor 2 Wochen nichts mehr gehört.
Und deswegen sind wir dann an verschiedene Personalien im MBJS herangetreten, um eben halt diese Kommunikation zu ermöglichen. Und diese wurde nicht geführt, sondern es kam am 13.06. dann der Bescheid.
An der Kommunikation des Ministeriums müsse sich dringend etwas ändern, findet auch Grünen-Fraktionschefin Petra Buttke. Schließlich sei die freie Schule in Beelitz-Heilstätten kein Einzelfall.
Mich haben bereits im letzten Jahr Nachrichten erreicht. Bereits da gab es das Problem, dass Schulen kurz vor der Gründung standen, Lehrkräfte bereits verpflichtet hatten und dann kurzfristig vor den Sommerferien die Recht erhalten haben, nicht starten zu dürfen. Das ist natürlich ein riesiges Problem.
Das findet auch die AfD im Landtag und hat für Donnerstag eine Sondersitzung des Bildungsausschusses beantragt.
Wir möchten gern vom Ministerium wissen, was genau die Mängel sind. Und wir würden gern vom Träger auch noch mal im Ausschuss hören, dass diese Mängel, die beschieden wurden, schnellstmöglich ausgeräumt und fristgerecht ausgeräumt werden könnten.
Meint AfD-Bildungspolitiker Dennis Holoch. Den Eltern gegenüber hat das Bildungsministerium inzwischen Gesprächsbereitschaft signalisiert. Doch ob die Loris-Grundschule im August doch noch öffnen kann, das bleibt vorerst offen.
Probleme bei der Eröffnung von Privatschulen in Brandenburg. Ein Beitrag war das von Amelie Ernst. Hitze und Trockenheit, darunter leiden auch die Parks und Grünanlagen in unserer Region, wie zum Beispiel auch der Park Sanssouci in Potsdam. Immer mehr Bäume dort sind brüchig oder aber sterben ab. Deswegen soll die Potsdamer Schlössernacht Mitte August in diesem Jahr besonders umweltschonend sein. RBB-Reporterin Lisa Steger war bei der Vorstellung des Konzepts für uns dabei.
Ein Feuerwerk wird nicht stattfinden, zu groß ist die Brandgefahr. Getränke und Lebensmittel werden vor allem mit Lastenrädern in den Park geschafft. Auch bei der Beleuchtung soll sich etwas ändern, sagt Nicole Wuttke von der Veranstalterfirma Kultur im Park.
Ein ganz bedeutender Punkt ist hier die Umstellung der Wegebeleuchtung auf LED. Um das einfach besser fassen zu können, bedeutet das, dass wir einen Stromverbrauch oder den Stromverbrauch um 89% einsparen konnten. Das entspricht pro Veranstaltungsabend einem Verbrauch von 150 Kilowattstunden, was ungefähr 3 Wasserkocher ist.
Die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten freut es. Umweltschutz ist für sie schließlich ein großes Thema. Parkrevierleiter Ralf Kreuz.
Ich meine, wir haben auch schon vor den trockenen Jahren gesehen, dass sich Bäume so langsam verabschieden. Aber die Trockenheit hat das Ganze jetzt noch befeuert und es geht einfach viel, viel schneller.
Der Landschaftsgärtner zeigt auf eine Eiche, deren Krone unten noch frisch aussieht, aber oben wachsen keine Blätter mehr.
Sie sehen da oben, die Rinde löst sich. Aber Sie sehen auch, der Baum ist erst im vergangenen Jahr noch nachgeschnitten worden. Also das heißt, Totholz wurde dort schon zurückgeschnitten. Aber trotzdem zieht sich die Krone weiter zurück und trocknet ein. Und wir werden in diesem Jahr hier wieder ran müssen, diesen Baum wieder ein Stück weit zurückzunehmen.
Die Gärtner pflanzen abgestorbene Bäume wieder nach. Trotzdem wird sich das Aussehen des Parks in den nächsten Jahren verändern. Ralf Kreuz.
Diese Sichtachsen, von denen wir ja auch immer reden, oder Sichtbeziehungen, die sind natürlich auch geprägt dadurch, dass sie irgendwo dran vorbeigucken oder vielleicht unter Baumkronen drunter durchgucken. Und das werden sie erstmal nicht haben. Das wird eine sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis sich sowas wieder entwickelt hat.
Zuerst ersetzt werden einige der 200 Jahre alten Bäume, die Lenné noch gepflanzt hat. Die Trockenheit macht die Bäume auch anfälliger für Astbruch. Und damit, warnt die Schlösserstiftung, ist auch im Sommer bei Spaziergängen zu rechnen.
RBB-Reporterin Lisa Steger war das und so war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auch auf unserer Internetseite oder in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.